Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim. Heute reden wir über den Jugendmigrationsdienst Essen. Der Jugendmigrationsdienst Essen ist ein Teil der Kirchengemeinde. Und ich rede heute, mein Name ist Sönke Wilms-Heink. Ich rede heute mit Birgit Czollak und mit Charlotte Heink. Herzlich willkommen.
Birge. Sie hören den Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim. Sönke Wilms-Heink sprach am 19. Mai 2020 mit den Mitarbeitern des Jugendmigrationsdienstes Essen, Birge Czollak und Charlotte Heink. Im Internet findet ihr mehr über ihre Arbeit unter www.jmdessen.de.
Bevor wir starten, kannst du dich mal kurz den Hörern vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Birgit Czollak. Ich arbeite seit 2007 beim Jugendmigrationsdienst Essen bei der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim. Das ist eingegliedert. Eingegliedert ist es beim Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim. Genau, Jugendmigrationsdienst, wenn wir starten oder möchtest du ein paar Fragen erstmal?
Ja, ich komme gleich zu den Fragen. Charlotte, kannst du dich mal kurz den Hörern vorstellen?
Ja, mein Name ist Charlotte Heink. Ich arbeite seit 2018 beim Jugendmigrationsdienst und ich besetze die Stelle des Respektcoach aktuell und kooperiere dementsprechend mit Schulen hier im Stadtgebiet. Genau, aber da können wir auch gleich später noch drauf weiter eingehen.
Genau. Erste Frage an euch. Birge, was macht der Jugendmigrationsdienst?
Jugendmigrationsdienst ist zuständig für junge Migranten von 12 bis 27 Jahren, bis Vollendung des 27. Lebensjahres. Wir beraten, begleiten und bilden junge Menschen in ihren Lebenssituationen. Das heißt, Hauptbestandteil vom Jugendmigrationsdienst ist junge Migranten, die hier geboren sind oder aufgewachsen sind oder auch hier zugewandert sind. Seit 2017 haben sich die Grundsätze vom Jugendmigrationsdienst auch geändert, dass wir auch für junge Migranten zuständig sind, die gerade eben in Duldungsstatus sind, als Flüchtlinge hier rübergekommen sind. Im Weiteren ist ein Aufgabengebiet vom Jugendmigrationsdienst, dass wir die Eltern von den Kindern auch beraten können.
Wenn sie da sind, wenn sie nicht Alleinreisende waren.
Genau, wenn sie da sind. Ne? Und es ist ja sehr oft, dass halt ein 12-jähriges Kind mit seiner Mutter kommt, die Mutter halt Probleme bei der Ausländerbehörde oder beim Jobcenter, dann ist es so, dass die auch von uns beraten und begleitet werden können.
Okay.
Älter sind als 27.
Gut, wie erfahren die Jugendlichen davon, dass es euch gibt, dass sie bei euch Hilfe holen können, Charlotte?
Da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Einmal übers Internet zum Beispiel. Wir haben eine Homepage, aber wir haben auch einen Facebook-Account. Wir haben seit neuestem auch einen Instagram-Account, sodass die Jugendlichen einmal über Recherche auf uns zukommen können. Aber es gibt in Essen eigentlich insgesamt eine relativ große und sehr differenzierte Beratungsstruktur. Und die Jugendlichen werden auch sehr oft weiterverwiesen. Also zum Beispiel von den Beratungsstellen den für Migranten insgesamt, die als Schwerpunkt eher Erwachsene haben, die verweisen Jugendliche an uns zum Beispiel. Und teilweise verweisen auch die Jobcenter an uns. Wir haben da eine Kooperation. Oder die Jugendämter verweisen an uns. Oder die Schulsozialarbeiter.
Mit denen steht ihr in Kontakt.
Genau, das ist ganz, ganz unterschiedlich von der jeweiligen Situation.
Also es gibt auch diese Netzwerkarbeit. Netzwerkarbeit ist in Essen super wichtig. Und wir sind so aufgestockt, dass wir halt zu allen Institutionen und Trägern hier aufgebaut sind, dass wir in Kontakt stehen mit denen und im Netzwerk drin sind. Und wenn es unser Ziel ist, dann leiten die Kollegen in meisten Fällen an uns weiter.
Okay. Wie werden die Jugendlichen begleitet? Charlotte, wie werden die Jugendlichen begleitet?
Also in der Regel ist es so, die kommen bei uns an. Wir haben drei offene Sprechstunden in der Woche.
Die finden statt wann?
Die sind montags, also zu Nicht-Corona-Zeiten, sind die montags und freitags jeweils von 9 Uhr bis 12 Uhr und donnerstags von 14 Uhr bis 16 Uhr. Aktuell machen wir nur Beratungen nach Terminabsprache. Mhm. Genau, die kommen an bei uns und wir machen erstmal eine Analyse, worum geht es eigentlich, was sind die Themen und dementsprechend folgend wird nach Lösungen gesucht.
Okay. Wie sehen solche Lösungen aus zum Beispiel?
Ganz unterschiedlich. Wenn ein Jugendlicher zum Beispiel ankommt und sagt, er hat im Heimatland schon Abitur gemacht und möchte sich das gerne anerkennen lassen, um hier dann die Karriere weiterlaufen zu lassen oder zu starten, dann gucken wir, welches Heimatland, was für ein Zeugnis, wie sind die Anerkennungswege, und starten das und begleiten das, gucken, wie dann, ob es tatsächlich anerkannt wird, ob es nicht anerkannt wird und dann, was anerkannt wird. Also nicht jedes Abitur wird als Abitur anerkannt, sondern teilweise werden Abiture als zum Beispiel Realschulabschlüsse anerkannt. Und dann kann man gucken, okay, jetzt hast du diesen Abschluss, wie geht es jetzt weiter? Ausbildung etc.
Birge, wie funktioniert die Dokumentation?
Die Dokumentation, das ist eine sehr gute Frage. Wir arbeiten mit einem Programm, das nennt sich Impuls. Und bei der Erstkontakt werden die Klienten dort aufgenommen. Und in dem Erstkontakt stellen wir erstmal fest, welche Problemlage besteht.
Ja.
Was muss gemacht werden?
Ja.
In welche Richtung geht es? Ist das ein Beratungsfall? Oder wird das auch so ein Case-Management-Fall werden? Das heißt,
Case-Management
heißt, wenn ich kurz das erläutern könnte.
Ja.
Das heißt, wenn die Klienten einmalig da sind, nur eine Frage haben, wird das als Beratungsfall bearbeitet. Aber wenn die zwei Männer kommen und sagen, Mensch, ich habe das Problem, dieses Problem muss bearbeitet werden, machen wir daraus einen Case-Management-Fall. Das heißt, im Case-Management-Fall ist eine langfristige Begleitung mit einer Zielsetzung. Wir setzen ein Ziel, um zu gucken, wo stehen wir mit den Jugendlichen, was muss noch gemacht werden, damit wir diese Ziele auch erreichen.
Ja.
Ja?
Ja.
Und das können unterschiedliche Problemlagen sein,
ja,
was der Jugendliche hat. Die Charlotte hat das gerade eben so ein bisschen erläutert. Das kann halt eine Zeugnisanerkennung sein, das kann ein Problem mit einem Ausländerbehörde sein, wo er einfach nicht mehr weiterkommt alleine. Das können Probleme mit dem Jobcenter sein oder auch Schwierigkeiten im Jobcenter bei Antragstellungen, wo wir halt behilflich sind. Oder auch bei gucken, was braucht er noch, damit er auch beruflich oder schulisch weiterkommt.
Ja.
Damit wir den dabei
unterstützen. Ganz wichtige Frage.
Ne? Ganz wichtig, schulisch auch weiterkommt oder beruflich weiterkommt. Ja? Das heißt, zum Beispiel erstmal die deutsche Sprache zu erlernen.
Ja.
B1 zu machen.
Ja.
Nach dem B1 zu gucken, okay, das hat er jetzt erreicht irgendwie, in welche Richtung geht das jetzt? Ist das in einen beruflichen Weg, schlägt er ein oder wird er halt in Studienrichtung gehen? Wo wir gucken, wenn es in Studienrichtung geht, verweisen wir den weiter an unseren Kollegen von der Hochschulberatung, die auch direkt an Jugendmigrationsdienst mit eingegliedert ist, wo die auch weiterhin gucken, okay, sind die Zeugnisse da? Hat der in seinem Heimatland sein Abitur gemacht? Sind die Zeugnisse sind die gleichgestellt hier auch?
Genau, werden die anerkannt hier?
Werden die anerkannt auch. Ne?
Ja.
Wenn die halt zum Beispiel in Saudi-Arabien Abitur gemacht haben, wird das nicht als vollen Abitur anerkannt.
Wenn man aber in Syrien Abitur macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher.
Richtig, dann wird das anerkannt. Dass es anerkannt wird.
Okay.
Dass sie sagen, ja, ein syrisches Abitur ist gleichgesetzt mit einem deutschen Abitur.
Okay.
Das muss man einfach wissen, weil sehr oft gehen die Menschen auch davon aus, irgendwie hier, die Flüchtlinge kommen hier hin, haben kein Abitur und haben nichts gemacht. Aber wir müssen auch bedenken, dass unsere Jugendlichen, wenn sie hier hinkommen, haben sie schon mal sehr viel Kompetenzen mitgebracht. Dass sie in den Heimatländern schon einen schulischen Weg eingeschlagen haben und sehr lange dort studiert haben und hier nur noch halt wirklich die deutsche Sprache lernen müssen und ins Studium eingegliedert werden können.
Gibt es Beispiele, die ihr nennen könnt, natürlich nicht mit Namen, sondern so exemplarische Fälle, wo ihr sagen könnt?
Wir haben mehrere Beispiele. Also wenn wir sicherlich haben wir sehr viele Beispiele, wie viele Jugendliche wir auch wirklich ins Studium reingebracht haben, weil wir auch ganz eng mit der Hochschulberatung, die auch bei uns bei der Evangelischen Kirchengemeinde eingegliedert ist, auch ein Bestandteil von JMW ist, mit denen ganz eng zusammenarbeiten. Und da sehen wir auch immer wieder, dass diese Jugendliche auch ihr Studium dort schaffen und dass sie auch wirklich einen beruflichen guten Weg einschlagen. Ich kann einige Beispiele sicherlich aufzählen, die bei uns angefangen haben, B1 zu machen, die ein Abitur anerkannt bekommen haben, die jetzt Sozialarbeit studieren.
Ja.
Die auch bald in die soziale Arbeit mit reinkommen möchten.
Ja, ja.
Oder sagen, Mensch, uns wurde von jungen Migrationsdienst so geholfen, wir möchten auch diesen Weg einschlagen. Das gibt es in unseren Heimatländern nicht so als, als Institution, wo den jungen Menschen so geholfen wird. Oder auch einige Jugendliche, die im wirtschaftlichen Bereich reingegangen sind.
Oder in den Gesundheitsbereich. Also wir haben gerade aktuell, beraten wir eine, ich würde sagen, eine Handvoll Jugendlicher, die gerade eine Ausbildung zur Pflegefachkraft machen oder zur Krankenschwester, eine zur Arzthelferin. Also das sind schon fast Erfolgsgeschichten.
Ja, ist doch toll. Ja. Und die hätten es schwerer gehabt, wenn es euch nicht geben würde, oder?
Ja, weil wir zum Beispiel gucken, dass Nachhilfeangebote möglich werden, indem wir zum Beispiel Ehrenamtliche vermitteln, die dann bei Fachvokabular helfen, also medizinische Fachwörter erklären.
Ja.
Da braucht man natürlich irgendwie selber ein gewisses Wissen drüber und an der Stelle, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir da gut vermitteln können.
Absolut.
Neben der Beratung machen wir auch noch Gruppenangebote. Also das ist auch noch ein zentraler Punkt des Jugendmigrationsdienstes, Gruppenangebote anzubieten, die entsprechend des aktuellen Bedarfs sich an den Jugendlichen anpassen. Das heißt, wir haben ganz lange zum Beispiel Nachhilfe tatsächlich angeboten für Schüler, die jetzt noch nicht in der Ausbildung sind, sondern normal in Regelunterricht gehen. Ein bisschen mit dem Schwerpunkt Deutsch, aber eigentlich ging es insgesamt um Nachhilfe. Jetzt hatten wir eigentlich für den Frühling ein Musikprojekt geplant, das wegen Corona leider nicht stattfinden kann. Und was wir auch schon noch ziemlich lange machen mit unterschiedlichen, ist, oder mehrfach hintereinander, sind Berlin-Fahrten, Bildungsfahrten nach Berlin, wo wir eine Gruppe von so ungefähr 10 Jugendlichen zusammensammeln und dann nach Berlin fahren und uns den Bundestag angucken. Jedenfalls so das Kulturprogramm Berlin angucken, einfach mal sich mit der deutschen Geschichte befassen, mit allem Möglichen.
Wie lange sind diese Berlin-Reisen? Ist das eine Woche oder mehrere Tage?
Es ist meistens, haben wir bis jetzt mit 3 Tage gemacht.
Ja.
3 bis 4 Tage. Und die Frage war ja auch von dir gewesen, werden die von Bundestagsabgeordneten mit eingeladen? Ja, an solche Einladungen haben wir auch schon teilgenommen. Aber ein Bestandteil bei Berlin-Reise ist natürlich eine politische Reise, ist das.
Ja, klar.
Weil in Berlin historisch hat er auch politisch sehr viel zu bieten.
Allerdings.
Als Hauptstadt auch. Wo wir auch im Bundestag drin sind, wo wir unseren Jugendlichen, die aus Krisengebieten kommen, die Schwierigkeiten hatten mit dem politischen System in den Heimatländern, wo das Demokratiesystem nicht so funktioniert hat, wo wir zeigen, wie Demokratie hier in Deutschland funktioniert.
Ja.
Und dass man auch in diesen Räumlichkeiten reinlegen kann, gucken kann und wie das auch
aufgebaut ist. Und mit den Abgeordneten diskutieren, ne?
Auch.
Auch ihnen widersprechen kann, das ist ja auch mal eine Erfahrung.
Machen wir immer wieder, auch Fragen zu stellen den Abgeordneten. Und dass die Abgeordneten auch Zeit nehmen, mit einem jungen Menschen auch mal wirklich ins Gespräch zu gehen.
Genau.
Mit denen auch diskutieren zu können.
Genau, das kennen die ja. Das kennen die aus ihren Heimatländern nicht, weil wenn es da keine Demokratie gibt. Richtig. Insbesondere denke ich mir, dass die Erfahrung, dass man einem Abgeordneten widersprechen kann, ohne am nächsten Morgen abgeholt zu werden, das ist ja ganz elementar. Ach,
natürlich.
Ne?
Natürlich.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, toll. Außerdem gibt es ja in Berlin noch vieles andere. Es gibt Museen, die auf die deutsche Geschichte hinweisen. Das DDR-Museum. Es gibt das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Also es gibt da sehr viel zur deutschen Geschichte.
Ich meine auch die unschöne Sachen halt, was
ja, klar.
in Deutschland passiert ist.
Genau.
Wie Zweiten Weltkrieg.
Richtig.
Das ist ja nicht bearbeitet worden. In den anderen Ländern wurde das ja nicht bearbeitet. Das heißt irgendwie, dass es auch einen Nachholbedarf bei den jungen Geschichten
ja.
gibt.
Ja.
Und das versuchen wir auch dort anzusetzen, mhm. dass wir auch Konzentrationslager zum Beispiel in Berlin besuchen, wie Sachsenhausen,
ja.
wo sehr viele...
ganz beeindruckend. Das.
Sehr viele Menschen halt inhaftiert waren,
jüdische ja.
Menschen, Sozialdemokraten, Kommunisten
ja.
oder auch jüdische Bevölkerung,
richtig.
Die in Konzentrationslagern
ja.
waren.
Ja.
Und versuchen wir, die auch wirklich so nah wie möglich zu bringen,
ja.
die Wirklichkeit auch zu zeigen,
richtig.
Durchzugehen
ja.
und diese Geschichtsverarbeitung nochmal mit den zu verarbeiten,
darzustellen,
wie das hier in Deutschland auch früher war.
Richtig.
Und dass eine Demokratie nicht von heute auf morgen aufgebaut werden kann.
Und dass man eine Demokratie schützen muss. Ne?
Dass man auch eine Demokratie schützen muss.
Ja, das ist ja total klasse. Nächste Frage, ich gehe einfach mal ganz hart zum anderen Thema über. Welche politischen Forderungen habt ihr als Jugendmigrationsdienst? Welche Forderungen an die Politik? Wo braucht ihr politische Unterstützung?
Unterstützung brauchen wir in der Hinsicht, würde ich immer wieder sagen, dass Jugendmigrationsdienste angehört werden und gesehen werden.
Mhm.
Wir haben zurzeit 5 Stellen hier bei uns und beraten sehr viele Jugendliche hier in Essen. Und ich bin der Meinung, auch eine Stellenaufbau her und Aufstockung her, könnte es auch weitergehen. Zweitens.
Also mehr Stellen.
Mehr Stellen auch zu schaffen. Unsere Forderung an die Politik ist, dass im gesamten Bundesrepublik Deutschland bei den Jugendmigrationsdiensten eher Stellen aufgestockt werden sollten, nicht abgebaut werden sollten.
Ja.
Und zweitens ist unsere Forderung, dass die KJP-Mittel, die letztes Jahr ausgefallen waren, weiterhin Bestandteil der Jugendmigrationsdienste sind. Weil KJP-Mittel sind dafür da, mit den Geldern Gruppenangebote für die Jugendliche zu machen, wo die Jugendliche in den Gruppengeschehen sich nochmal besser untereinander kennenlernen können und wo wir den Jugendlichen auch in praktischen Sachen vieles leichter erklären können, wenn wir mit denen aktiv werden.
Mhm.
Da geht es allerdings um Bundes-KJP-Mittel.
KJP ist eine Abkürzung und heißt?
Kinder- und Jugendplan.
Kinder- und Jugendplan, Förderung sind das.
Mhm. Alles klar. Nächste Frage ist das Thema Projekt Respekt Coach.
Ja.
Charlotte, was ist das? Was muss man sich darunter vorstellen?
Die Respekt Coaches, das ist ein Projekt, das seit 2018 eben an den Jugendmigrationsdiensten angedockt ist. Und Ziel von den Respekt Coaches ist es, bundesweit Präventionsarbeit zu machen gegen radikalisierten Extremismus, gegen religiös begründete Radikalisierung von Jugendlichen.
Okay.
Das heißt, das Ziel ist, mit Schulen zu kooperieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit Trägern der politischen Bildung und dann die Träger der politischen Bildung an die Schulen zu bringen, die dann vor Ort Präventionsangebote machen können. Dabei geht es jetzt nicht darum zu sagen, religiös begründete Radikalisierung ist total schlecht, sondern es ist eine konstruktive Arbeit mit den Jugendlichen. Das heißt, wir reden darüber, wie stärken wir Stärken, wo sind die Ressourcen von dir? Also zu gucken, dass Jugendliche gar nicht erst in Fänge von Radikalisierung in diese Maschinerie der Radikalisierung reinkommen, weil sie in sich so gefestigt sind, dass sie dafür einfach nicht anfällig sind. Das heißt, wir gehen jetzt nicht hin und sagen, dieses und jenes ist schlecht, sondern guck mal, hier sind die ganzen guten Sachen.
Also es gibt ja die Mechanismen der Radikalisierung, sind ja vielfältig.
Ja.
Die radikalen Verführer greifen ja an, ganz gezielt Jugendliche, die labil sind. Mhm. Ne? Und von daher ist das ein plausibles Konzept, glaube ich auch. Ja.
Genau, also wir machen Primärprävention und das bedeutet, dass wir nicht mit Jugendlichen arbeiten, die sich schon radikalisiert haben, sondern dass wir gezielt versuchen zu verhindern, dass sich Jugendliche radikalisieren.
Ja.
So, in dem Sinne.
Ja. Okay, die meisten Jugendlichen sind noch nicht in Kontakt gekommen zu Radikalen.
Kann man jetzt gar nicht so sagen. Die outen sich ja nicht so.
Wie möchtest du damit hinaus? Die Fragestellung besteht nicht ganz klar.
Die Frage ist, du hast gerade gesagt, dass ihr nicht arbeitet mit bereits radikalisierten Jugendlichen,
Richtig. Sondern
um dem vorzubeugen, dass sie überhaupt radikalisiert werden.
Es ist ja ein Präventionsprogramm. Mhm. Prävention heißt ja nicht, dass jemand radikal ist und mit dem wir zusammenarbeiten. Da
genau.
Gibt es andere Institutionen,
da muss man
die damit arbeiten,
ja.
Die schon radikal geworden sind. Da ist auch dann Verfassungsschutz mit drin und die Kollegen vom
Wegweiser.
Wegweiser sind ganz intensiv da drin. Wir haben eher die Aufgabe, präventiv zu arbeiten.
Ja.
In den Schulen halt, mit den Jugendlichen zu arbeiten.
Sozialkompetenztrainings zum Beispiel zu machen.
Ja.
Zum Beispiel die demokratischen Strukturen in den Schulen zu stärken. Also indem wir mit der Schülervertretung arbeiten.
Ja.
Zu gucken, Hate Speech im Internet zu besprechen, was macht das mit einem selber, was macht das mit den anderen, einfach genau zu gucken, was passiert, wenn man sich so und so miteinander verhält.
Ja.
Darum geht es.
Okay, gut, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch dir.